Ja, bevor ich zur eigentlichen Predigt komme, wollte ich noch was dazu sagen, warum einer gestern gefailt hat. Manche haben vielleicht gedacht, ich bin körperlich noch nicht so auf der Höhe. Das stimmt auch teilweise. Aber ich hatte gestern noch zwei andere Veranstaltungen, wo ich eigentlich hätte sein sollen. Eigentlich hätte ich zu einem Seminar nach Willingen ins Sauerland fahren müssen. Da war ich auch schon angemeldet. Und dann hat sich aber ein Termin in Ulm ergeben. Der Andreas Sommer war da, ich weiß nicht, wer den kennt, ist ein gesegneter Mann aus Bremen. Und der hat was über Change Management, sagt man heute. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Also das, wie man halt Veränderungen durchführt, gesagt. Und ja, ich habe mir gesagt, in der Phase, in der wir momentan gerade sind, war mir das wichtig, das zu hören. Und da kamen auch wieder ganz gute Impulse, die wir in dieser Umbruchphase, wo wir gerade drinstecken, ganz gut brauchen können. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder ein bisschen von dem, was wir als Leitungskreis erarbeitet haben, euch mitgeben, mitteilen an ja, einfach so die Werte, die uns so die nächsten Monate und Jahre prägen sollen. Heute Morgen vielleicht einfach eine kleine Sache. Wir werden uns umstrukturieren von einem e.V. in eine GmbH. Nicht wirklich. Das GmbH, was wir uns auf die Fahnen schreiben wollen, das steht für vier Punkte. Das erste ist, wir lieben Gott. Das zweite ist, wir lieben Menschen. Das dritte ist, wir geben unser Bestes. Und das H steht für die Haltung macht den Unterschied. Das ist was wir in Nürnberg bzw. in Erlangen mitbekommen haben von der Gemeinde dort. Und das hat uns so gefallen, da haben wir gedacht, wir machen jetzt auch eine GmbH. So, also wir machen natürlich nicht rechtlich eine GmbH, das weiß gar nicht, ob das gehen würde. Genau. So, zu meinem Thema heute, von meiner Predigt, ihr seht es schon. Ups, heute weit rechts. Dann gehe ich noch ein Stück. Ja. Ich wollte was sagen zum Thema Segnung und Taufe. Das ist für mich immer so ein Anlass, wenn wir Kinder segnen oder wenn wir eine Taufe haben, einfach mal wieder neu darüber nachzudenken. Ich habe geguckt, wenn ich das letzte Mal gepredigt habe, über diesen Themenbereich und ich habe festgestellt, das ist schon relativ lange her. Deswegen habe ich mir gedacht, ich tue das heute Morgen einfach mal, auch anlässlich dieser Segnung. Und weil wir eine Segnung hatten, würde ich mit dem Teil Segnung anfangen. Bevor ich aber mit der Segnung anfange, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Das ist ein Schloss oder eine Kathedrale ist mit dabei in Irland. Und an diesem Ort, da wurde der König Angus getauft von St. Patrick, also vom heiligen Patrick, dem Patron sozusagen der Iren. Und der hatte einen Bischofsstab. Und weil der Bischofsstab sich vom Hirtenstab ableitet, hatte der wie ein Hirtenstab unten eine scharfe Spitze. Und ohne dass er es gemerkt hat, hat er seinen Hirtenstab auf dem Fuß vom König Angus abgestellt und hat sich irgendwann auch drauf gelehnt. Und dann hat sich die Spitze in den Fuß vom König Angus gebohrt. Und der als Krieger natürlich hat nicht mit der Wimper gezuckt und hat das ertragen. Und etwas später hat der Patrick dann nach unten geguckt und hat das Blut auf dem Boden gesehen und hat den Angus dann gefragt, warum er denn nichts gesagt hätte. Und dann soll der gesagt haben, ich dachte, das gehört zum Ritual. Ja, fand ich so eine nette Anekdote. Und deswegen ist es mir immer ganz wichtig, dass die Leute vorher wissen, was auf sie zukommt. Und wenn ich sie dann irgendwo piekse, dass sie wissen, das gehört nun nicht zum Ritual. Möchte aber auch was zur Segnung sagen, nachher sage ich noch was zur Taufe. Also genau das noch, das Bild, habe ich ganz vergessen. Die Stelle schlechthin, wo Kinder gesegnet werden im Neuen Testament, ist diese Stelle. Ich habe es jetzt hier aus Markus, Kapitel 10. Gibt sicher auch Parallelstellen in den anderen Evangelien. Da heißt, da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Also eine Geschichte, Jesus ist mit seinen Jüngern irgendwo und die Jünger hätten jetzt gern Ruhe. Da kommen Leute, bringen Kinder und möchten, dass die gesegnet werden von Jesus. Und ich habe mir so gedacht, ich würde uns gerne... drei Perspektiven dieser Geschichte zeigen. Und die erste Perspektive, die ich uns zeigen möchte, das sind die Eltern. Die Eltern, die diese Kinder bringen zu Jesus und die ein Interesse haben, so wie Thomas und Natalia jetzt, dass ihr Kind gesegnet ist. Und sie haben sich noch einen besseren rausgesucht, sie haben sie direkt zu Jesus gebracht. Und ich glaube, das kann jeder von uns irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Die Eltern möchten gerne, dass ihre Kinder irgendwie das Beste bekommen. Die meisten wissen ja, dass ich in Ulm auch noch an der Freien Evangelischen Schule als Schulleiter tätig bin. Und da haben wir vor einigen Wochen, Monaten, kann man fast sagen, die Grundschulempfehlungen ausgeteilt. Und die Eltern sind heute diejenigen, die bestimmen darüber, wo die Kinder hingehen. Das heißt, wenn da auf der Grundschulempfehlung draufsteht, dass das Kind aufs Gymnasium gehen soll, dann ist es nett, das ist eine Orientierung, aber wenn du als Elternteil sagst, ich möchte aber lieber, dass mein Kind auf die Hauptschule geht, dann ist es deine Entscheidung. Typischerweise geht es eher umgekehrt und da stellen wir fest, dass die Eltern eben auch das Beste für ihre Kinder wollen. Ob das dann nachher auch immer das Beste ist, was sie raussuchen, das ist dann immer natürlich noch eine andere Frage. Aber natürlich möchten Eltern, dass ihre Kinder, dass es denen einfach gut geht und dass die richtig vorwärts kommen und so. Und die kommen jetzt und sind in einer gewissen Weise auch ein bisschen egoistisch. Ja, Jesus und seine Jünger möchten jetzt vielleicht Ruhe, aber wir haben auch ein Interesse. Wir möchten, dass unsere Kinder gesegnet werden. Und das ist auch in Ordnung so. Die Eltern kommen und sie sagen, wir möchten, dass unsere Kinder gesegnet werden. Und jetzt kommen die zweite Perspektive, die Jünger. Die Jünger haben ganz andere Interessen. Also da können wir jetzt nur spekulieren, warum die Jünger diese Eltern abweisen wollten. Die Jünger hatten vermutlich zwei Motive. Sie wollten auf der einen Seite vielleicht Jesus ein bisschen abschirmen, weil der eh zu viel zu tun hatte. Die zweite Sache, die sie ganz bestimmt auch mit bewegt hat, es so zu machen, war, dass sie selber Ruhe wollten. Und dass sie gesagt haben, muss das jetzt sein, können wir nicht irgendwann mal einfach ein bisschen Ruhe haben. Und haben gesagt, komm, diese lästigen, und es sind auch noch bloß Kinder, die brauchen wir jetzt echt nicht. Mir hat mal jemand erzählt, dass vor etlichen Jahren eine Gemeinde eine Evangelisationsveranstaltung durchgeführt hat. Und dann wurde jemand gefragt, wie es denn so gewesen sei. Und er sagte, ja, war ganz gut, heute Abend haben sich 2,5 Leute bekehrt. Und dann hat er gefragt, wie, 2 Erwachsene und ein Kind? Sagt er, nein, 2 Kinder und ein Erwachsener. Weil die Kinder haben noch ihr ganzes Leben vor sich und der Erwachsene hat die Hälfte schon hinter sich. Es ist immer die Frage, wie man Kinder sieht. Es gibt Gruppen und Gemeinden, die sagen, Kinder sind die Gemeinde von morgen. Wir sagen, Kinder sind die Gemeinde von heute. Unsere Kinder sind uns wichtig. Dieser Kindergottesdienst, den wir da machen, der ist nicht Kinderaufbewahrung. Der ist nicht deswegen da, natürlich auch, aber nicht in erster Linie, damit wir Erwachsene einen schönen Gottesdienst feiern können, ohne gestört zu werden von den Kindern. Der Kindergottesdienst ist dazu da, dass Kinder das, was wir hier erleben, auf ihre Art und Weise für ihre Altersgruppe erleben. Nämlich, dass sie in Kontakt kommen mit Gottes Wort, dass sie was lernen über Gott, der einen guten Plan hat für sie. Und deswegen sind Kinder wichtig. Und das haben die Jünger leider nicht wirklich verstanden. Und deswegen kommt jetzt die dritte Person ins Spiel. Nämlich Jesus. Jesus sagt, Leute, das, was ihr hier tut, ist nicht richtig. Kinder sind mir wichtig. Jesus nimmt sich die Zeit, sogar dann, wenn er eigentlich zu viel zu tun hat. Sogar dann, wenn er eigentlich dringend Ruhe bräuchte. Jesus nimmt sich die Zeit. Und das ist auch was ich uns mitgeben möchte. Lasst uns einfach immer wieder dran denken, es gibt keine Zeit, die für Jesus ungelegen ist. Jesus hat 24 Stunden Sprechstunde. Wir sind diejenigen, die manchmal keine Zeit für ihn haben. Aber ich möchte einfach Mut machen, kommt zu ihm, er weist niemanden ab. Und Jesus sagt dann auch, solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Also die Kinder, die sind nicht bloß irgendwie so ein Anhängsel, sondern er sagt, solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Und ich habe mir so überlegt, was ist es eigentlich, was Jesus da meint, wenn Jesus sagt, ihnen, solchen wie ihnen gehört das Himmelreich. Und mir sind eigentlich drei Punkte eingefallen, die Jesus hier vermutlich meint. Das sind Menschen, die nichts zu bringen haben. Ich weiß nicht, was ihr von Kindern erwarten würdet. Wenn ein Kind zu euch kommt, dann würdet ihr nicht vermutlich erst abchecken, ja, was habe ich von dem Kind zu erwarten, was kann mir das Kind geben. Thomas und Natalia denken jetzt vielleicht darüber nach, wie wird uns das Kind später mal im Haushalt helfen können, oder? Genau, Zeitungen verteilen und so ein bisschen zum Familieneinkommen beizutragen. Das ist nicht das, wie wir über Kinder denken. Wenn wir über Kinder nachdenken, dann sind es Menschen, die eben nichts zu bringen haben. Und ich glaube, das ist was Jesus da im Kopf hatte. Der zweite Punkt ist Menschen, die sich beschenken lassen. Hast du schon mal versucht, vor allem einen Schwaben zu beschenken? Ganz schwierige Geschichte. Was hat das Geschenk gekostet? Ich muss zurückschenken, oder? Kennt ihr das? Oder ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oder so. Ein Kind zu beschenken ist gar kein Problem. Das Kind sagt, wenn es gut erzogen ist, danke. Und das war's dann. Ein Kind denkt nicht dran, das zu vergelten oder irgendeine Gegenleistung zu machen, weil es ist ein Geschenk. Und ich glaube, da können wir Erwachsene von Kindern einfach eine ganze Menge lernen. Ein Geschenk ist ein Geschenk. Es gibt keine Gegenleistung für ein Geschenk. Und da darf man einfach Danke sagen und es annehmen. Und der dritte Punkt, der mir eingefallen ist, das sind Menschen, die vertrauen. Wir haben erst kürzlich darüber gesprochen, dass Kinder zum Beispiel in die Arme des Vaters hüpfen. Meine große Tochter hat es mit Leidenschaft gemacht. Ich habe sie ins Bett gebracht und dann ist sie immer wieder aus dem Bett rausgesprungen in meine Arme. Das ging eine ganze Zeit lang gut und eines Abends hat sie ein bisschen zu lang gewartet und ich hatte schon das Licht ausgemacht und hatte mich schon umgedreht und war schon dabei, das Zimmer zu verlassen und sie sprang in die nicht mehr vorhandenen Arme und hat sich dabei das Schlüsselbein gebrochen. Ja, sehr traumatisierende Erfahrung für meine Tochter. Aber sie vertraut mir trotzdem und sie vertraut auch Gott. Aber so, das ist was, Kinder sind Menschen, die Vertrauen haben. Ein Kind hat noch nicht die schlechten Erfahrungen gemacht, die wir Erwachsene gemacht haben. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, weshalb Jesus uns die Kinder hier als Beispiel vor Augen stellt. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht wartet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und lasst mich das einfach auch so deutlich sagen. Es gibt keine andere Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Wir können es nicht durch Leistung schaffen. Wir können es nicht durch besondere Heiligkeit schaffen. Wir können es nicht durch irgendwelche Putzaktionen, durch Spenden, durch irgendwelche Wallfahrten oder was weiß ich, an was man denken könnte. Wir schaffen das nicht anders, als zu werden wie die Kinder, nämlich, dass wir wissen, wir haben nichts zu bringen, wir haben Gott nichts anzubieten, wir kommen mit leeren Händen, wir lassen uns von Gott beschenken, wir nehmen von ihm das ewige Leben an, wir kommen gerade von Karfreitag her, wo wir darüber nachdenken, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat und wir vertrauen Gott, dass er uns neues Leben schenkt. Das ist der Weg, wie wir ins Himmelreich kommen, wie wir gerettet werden. Und es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir das erreichen möchten, wenn wir die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen möchten, es gibt keinen anderen Weg. Wir haben nichts anzubieten. Wir kommen mit leeren Händen und wir lassen uns beschenken. Genau. Ich mache halt etwas schneller, weil wir einen sehr vollen Zeitplan haben hier im Gottesdienst. Also Segen oder Taufe. Jetzt kann man sagen, ja, zur Zeit Jesu, da wurde noch nicht so getauft. Ist nicht ganz richtig. Also sowohl Johannes hat getauft, die Jünger Jesu haben getauft. Jesus hat schon gewusst, was es mit der Taufe auf sich hat und so. Trotzdem, als die Kinder zu Jesus gebracht wurden, war das Ziel nicht, die taufen zu lassen, sondern sie zu segnen. Der Wunsch der Eltern war, wir möchten, dass sie gesegnet werden. Und das ist das, was wir bei uns in der Gemeinde eben auch praktizieren. Wir segnen Kinder, weil wir sagen, das ist einfach gut, dass Gott an so einem Kind wirkt, dass die Gegenwart Gottes diese Familie begleitet. Und ihr habt vorher gehört, für was wir alles gebetet haben. Und wir sind davon überzeugt, dass es nicht nur leere Worte sind, die wir sprechen, sondern dass es was ist, was wirklich was Wirkung hat, was das, was ausgesprochen wird, dass es auch wirklich in die Realität kommt. Jesus hat die Kinder nicht getauft, auch die erste Kirche hat die Kinder nicht getauft. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ich habe auch schon Präsentationen gemacht, wo ich so eine ganz provozierende Folie hatte, was sagt die Bibel über Kindertaufe? Vielleicht habt ihr die schon gesehen, da ist dann alles schwarz. In der Bibel steht nichts davon, dass Kinder getauft werden. Es wurden immer Erwachsene getauft. Da möchte ich jetzt nicht so ewig lang drauf eingehen. Wer da noch Fragen dazu hat, der kann gerne nachher auch noch auf mich zukommen. Ansonsten einfach in der Bibel mal nachschauen, ob ihr da irgendwas findet. Was ich heute Morgen gerne mit euch machen würde, das ist, dass wir uns zwei Bilder anschauen aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament aufgegriffen werden und auf die Taufe bezogen werden. So, das erste Bild ist die Arche Noah. Ich habe hier noch ein ganz altes Bild gefunden, von der Arche Noah, wie sie gerade rauskommen. In 1. Petrus 3, Vers 20 und 21, da lesen wir Folgendes. Gott wartete in den Tagen Noahs geduldig, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nur wenige, nämlich 8 Menschen, durch das Wasser gerettet. Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Also die Bibelstelle, die stellt einfach diesen Bezug her zwischen der Arche Noah und der Taufe. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken auf ein paar Worte. Nämlich durch das Wasser gerettet. Und jetzt möchte ich euch fragen, was bedeuten diese Worte? Die wurden durch das Wasser gerettet. Also die wurden nicht aufgrund des Wassers gerettet. Im Gegenteil, das Wasser war das, was den Tod gebracht hat. Sondern sie wurden durchs Wasser hindurch gerettet. Also nicht das Wasser hat sie gerettet, sondern die Arche hat sie gerettet. Verstehen wir das? Kommt da gleich nachher nochmal drauf, ihr werdet gleich sehen, auf was das rausgeht. Das zweite Bild, was uns, sieht man jetzt sehr gut, was uns die Bibel zeigt, das ist der Durchzug durchs Rote Meer. Links und rechts steht das Wasser. Wer von euch hat wahrscheinlich die 10 Gebote irgendwie gesehen, wo Moses den Stab hochhält und links und rechts eben so diese Wasserwand steht und das Volk zieht durch das trockene Rote Meer quasi durch. Und auch dazu gibt es eine Bibelstelle, die einen Bezug herstellt zur Taufe, 1. Korinther 10, 1 und 2. Da schreibt Paulus, ich will, dass ihr euch klar macht, Brüder und Schwestern, wie es unseren Vorfahren nach dem Auszug aus Ägypten ergangen ist. Sie waren alle unter der Wolke und gingen alle durch das Meer. Sie wurden alle durch die Wolke und das Meer und das Wasser des Meeres auf Mose getauft. Dann sagt er noch ein bisschen mehr dazu. Und ich wollte uns einfach ganz kurz erinnern an diese Geschichte, die dem vorausgeht, weil das wichtig ist, um zu verstehen, was dieser Durchzug durchs Rote Meer eigentlich bedeutet. Also, Josef, bei dem fange ich mal an, der wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Lange Geschichte mit Auf und Ab. Am Ende war der Premierminister sozusagen von Ägypten und hat dafür gesorgt, dass in Ägypten Korn zu kaufen war. Als eine Hungersnot kam, zog die Familie von Josef nach Ägypten und aus Dankbarkeit, weil Josef eben sie vor der Hungersnot bewahrt hat, hat der Pharao ihnen dort Land geschenkt. Und ich möchte jetzt da nicht groß drauf eingehen, jedenfalls hat die Familie in meinen Augen einen Fehler gemacht, nämlich sie sind in Ägypten geblieben. Als die Hungersnot vorbei war, sind sie nicht zurückgegangen in das Land, wo Gott sie eigentlich haben wollte und was er ihnen eigentlich geschenkt hatte, sondern sie sind in Ägypten geblieben. Und dann heißt es in der Bibel so schön, und irgendwann kam ein Pharao, der von Josef nichts mehr wusste, nach ein paar hundert Jahren, und dann mussten sie als Sklaven in Ägypten arbeiten. Und es war dann eben so weit, dass das Volk zu Gott geschrien hat und gesagt hat, Gott, uns geht's hier richtig mies, kannst du uns bitte befreien aus dieser Sklaverei? Und Gott hat ihnen Mose geschenkt und Mose ist gekommen und hat ihnen einen Weg gezeigt. Nämlich das Passa. Also hier ist ein Mann gerade dabei, man hat ein Passa-Lamm geschlachtet, hat das Blut aufgefangen in der Schale und die Anweisung war, vor dem Gericht, was kurz bevorstand, bewahrt zu werden, musste man dieses Blut an die Pfosten des Hauses streichen. Ist natürlich für einen Deutschen und für einen Schwaben ein bisschen eine schwierige Geschichte, aber es waren ja Gott sei Dank Israeliten und keine Schwaben. Und die haben das dann eben auch gemacht, haben das hingestrichen. Und diejenigen, die das getan haben, dieses Lamm geschlachtet und das Blut an die Pfosten geschmiert, die wurden von dieser Strafe, die da auf dem Weg war, verschont. Anschließend ist das Volk ausgezogen und durch das Rote Meer durchgezogen ins gelobte Land. Dieses Passalamm, was geschlachtet wurde, ist ein Bild auf Jesus, der im Neuen Testament als das Lamm Gottes bezeichnet wird. Ich denke, vor allem diejenigen, die schon mal in einem katholischen Gottesdienst waren, die kennen das. Wenn der Priester die gewandelte Hostie hochhält, dann heißt es, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und das ist eine biblische Parallele, vollkommen richtig. Jesus ist eben dieses Lamm Gottes. Aber, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, dieses Opfer allein wirkt nicht. Die Juden hatten die Aufgabe, dieses Lamm nicht nur zu schlachten, sondern sie mussten das Blut an die Pfosten schmieren. Und wenn der Engel, der das Gericht Gottes vollstreckt hat, an den Häusern vorbeiging und dieses Blut gesehen hat, ist er vorbeigegangen. Wenn dieses Blut nicht an dem Pfosten der Tür war, dann hat es nichts geholfen, dass das Lamm geschlachtet war, sondern die Strafe wurde trotzdem vollstreckt. So, das Wichtige, was wir daraus lernen, ist, dass es nicht reicht, dass es nicht reicht, das Opferlamm zu schlachten, sondern wir müssen dieses Opfer anwenden. Wir müssen es an unsere Türpfosten streichen. Dass Jesus gestorben ist, hilft uns nichts, wenn wir das Opfer nicht für uns persönlich in unserem Leben annehmen. Und jetzt möchte ich nur mal ein paar Dinge so vergleichen zwischen dem Volk Israel, Altes Testament und uns heute im Neuen. Also wir haben so ein paar Punkte, die jetzt vorgekommen sind in der Geschichte. Sklaverei, Passalam, Passafeiern, Auszug aus Ägypten, Durchzug durchs Meer und Einzug ins gelobte Land. Und ich würde euch jetzt einfach mal bitten, es ist ziemlich warm und damit ihr nicht einschlaft, mir ein bisschen zu helfen. Also ich bin nicht ganz fertig geworden mit meiner Vorbereitung von der Predigt und ich brauche jetzt eure Hilfe. Was würdet ihr sagen, was entspricht im Neuen Testament der Sklaverei? Genau. Relativ einfach. Oh, habe ich doch schon vorbereitet. Gut, was entspricht dem Passalamm? Das ist jetzt ein bisschen einfacher. Okay, also die Batterie tut es tatsächlich nicht mehr. Also, dem Passalamm entspricht natürlich das Opfer Jesu. Das Passafeiern, was würden wir neutestamentlich sagen? Bitte? Ja, Ostern hat was damit zu tun. Abendmahl könnte man sagen. Aber eigentlich ist das Passafeiern, das ist ja nur einmal passiert. Ja, man kann jetzt sagen Bekehrung. Ich habe jetzt, glaube ich, geschrieben, genau, Jesus annehmen, was auch immer wir das sagen. Wir nehmen dieses Opfer für uns persönlich. Da ist das Abendmahl, was wir nachher feiern, ein Ausdruck davon. Ich würde einfach sagen, in dem Moment, wo ich dieses Opfer für mich persönlich annehme, das mache ich im Normalfall nur wie das Passa, das ursprüngliche Passa nur einmal. Später wurde das Passa eigentlich jedes Jahr gefeiert. Aber im Zuge vom Auszug haben sie es eben einmal gemacht. Und das ist was ich in meinem Leben einmal mache. Ich nehme dieses Opfer Jesu an. Ich sage, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß, dass ich dieses Opfer brauche. So, da nehme ich das Opfer an. Damit feiere ich sozusagen das Passa. Damit wird das Opfer für mich wirksam. Auszug aus Ägypten. Genau, könnte man sagen. Das alte Leben verlassen. Ich habe jetzt neues Leben aufgeschrieben. Buße ist so ein ganz schlimmes, schwieriges Wort, aber das heißt biblisch gesehen nichts anderes als Umkehr, Veränderung. Ich verändere mein altes Leben und gehe in ein neues Leben. Ich wende die Prinzipien Gottes an, ich versuche mich an die Gebote zu halten und so. Genau. Durchzug durchs Meer. Ah, sehr gut. Genau, hier haben wir die Taufe. Und jetzt können wir schon einen Punkt sehen. Das Opfer Jesu ist klar, es passiert. Jesus annehmen, das passiert vor der Taufe. Also, die Israeliten konnten nicht durchs Rote Meer durchziehen, bevor sie nicht das Passa gefeiert hatten. Erst wird das Passa gefeiert, dann wird ausgezogen. Dann gehen wir durchs Meer durch. Erst kommt die Bekehrung, die Jesus anzunehmen, wie auch immer wir das sagen wollen. Dann kommt die Taufe. Und dann Einzug ins gelobte Land. Nun, da könnte man jetzt verschiedene Sachen sagen. Ich habe jetzt mal Segen geschrieben. Also der Segen Gottes, man könnte jetzt auch sagen, das ewige Leben oder je nachdem, wie weit man das jetzt wegschieben will. Noch ein Punkt zur Taufe. Das ist die Fortsetzung zu dem Text, den wir vorher gelesen haben, mit dem Durchzug durchs Rote Meer. 1. Korinther 10, 2 bis 5. Sie waren alle unter der Wolke und gingen alle durchs Meer. Sie alle wurden durch die Wolke und das Wasser des Meeres auf Mose getauft. Den haben wir vorher schon gelesen. Jetzt geht's weiter. Alle aßen auch dieselbe geistliche Speise. Alle tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Und dieser Felsen war Christus. Trotzdem verwarf Gott die meisten von ihnen und ließ sie in der Wüste sterben. Und darüber steht die Frage, macht die Taufe selig? So, jetzt ist wichtig, dass wir eins verstehen. Sie alle wurden getauft. Nicht in dem Sinn, wie wir es heute haben, aber so in diesem Bild, was wir da sehen. Sie wurden alle getauft. Und trotzdem verwarf Gott die meisten von ihnen. Also die Taufe an sich ist nicht das, was uns bei Gott angenehm macht, was uns rettet. Die Taufe macht uns nicht selig. Aber es gibt eine andere Stelle, in der sehr deutlich gemacht wird, auf was es ankommt, nämlich auf den Glauben. Markus 16, 16, denkt die meisten von uns kennen das. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wer glaubt und sich taufen lässt, ist die eine Möglichkeit, der wird gerettet. Die zweite Möglichkeit ist, wer nicht glaubt. Und wer nur ein bisschen aufpasst, der stellt fest, der Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen ist nicht die Taufe. Die Taufe fehlt in der zweiten Aussage. Und jetzt können wir sagen, ja, was heißt das jetzt? Das heißt, in meinen Augen ist relativ einfach, ich bin ein Freund von Logik und das geht logisch ganz einfach auf. Wir haben vorher gesehen, dass Taufe ohne den Glauben, ohne die Annahme keinen Sinn macht. Das heißt, wer glaubt, der lässt sich taufen. Das ist richtig. Das ist vollkommen normal. Derjenige, der das neue Leben mit Jesus anfängt, der lässt sich taufen. Als Zeichen dafür, dass er neues Leben anfängt. Weil er das alte Leben sozusagen verlassen hat. Er zieht das Rote Meer durch. Er lässt das alte hinter sich, fängt ein neues Leben an. Das ist das, was in der Taufe versinnbildlicht wird. Deswegen kommt Glauben und Taufen zusammen. In der Bibel ist nicht vorgesehen, dass jemand nur glaubt und sich nicht taufen lässt. Deswegen zusammen, wer glaubt und sich taufen lässt. Wer aber nicht glaubt, der braucht sich nicht taufen lassen. Der kann sich nicht taufen lassen, denn ohne Glaube macht die Taufe keinen Sinn. So, also wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt. So, was ist der Unterschied? Oben steht schon drüber, es ist einfach. Der Glaube macht den Unterschied. Der Glaube ist das, was uns rettet. Nicht, dass wir ein Ritual über uns haben ergehen lassen, sondern dass wir glauben oder dass wir nicht glauben. Und das war der Unterschied, weshalb Gott mit den meisten der Israeliten damals nicht zufrieden war. Die wurden zwar in Anführungszeichen getauft, die sind durch dieses Meer durchgegangen, aber sie haben ihm nicht vertraut. Die haben gesagt, oje, das sind Riesen in dem Land, wir werden das nie schaffen. Und Gott hätte es uns doch lieber in Ägypten gelassen und ich weiß nicht was alles. So, das, was Gott von uns möchte, ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Fazit, wir können aufatmen, letzte Folie. Also, Taufe rettet nicht, habe ich gerade erklärt, muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Zweiter Punkt, Taufe gehört zum Glauben dazu. Ich erzähle dir mal ganz kurz, wie das bei mir war. Manche in unserem Land, die sind in einem Zustand, den es neutestamentlich so nicht gab. Ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden, ich bin als Kind getauft worden, sage ich jetzt mal. Irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, aufgrund dessen, was ich in der Bibel gelesen habe, dass die Taufe, die bei einem Kind vollzogen wird, keine Taufe sein kann, weil der Schritt, der davor stattfinden muss, dieses Passamahl zu feiern sozusagen, eben Jesus in mein Leben einzuladen, dieses Opfer Jesu anzunehmen, nicht stattgefunden hat. Das hat bei mir viele Jahre gedauert, auch nachdem ich schon gläubig war. Und ich glaube, es gibt immer wieder Menschen, wir haben in Ulm jetzt einen getauft, der ist, ich weiß gar nicht, seit 15 Jahren bei uns in der Gemeinde, er hat selber gesagt, er ist seit 20 Jahren gläubig. Und der hat irgendwie am Anfang hat er das verpasst und dann hat er gedacht, na, ist ja vielleicht doch nicht so nötig und so. Und jetzt nach 20 Jahren, jetzt sagt er, okay, komm, es ist einfach richtig. Und er ist ein wunderbares Gotteskind und der war bisher kein Christ zweiter Klasse bei uns und so. Aber trotzdem, es hat irgendwie was gefehlt, hat er für sich so empfunden und hat sich jetzt taufen lassen. Bei mir hat es auch lang gedauert. Ein schönes Beispiel, wie es anders gehen kann, sitzt hier vorne der André, auf den bin ich ganz besonders stolz. Den haben wir am selben Tag noch getauft. Das war so genial. Er hat nach langer, langer Zeit, er hat auch mal einen Bericht geschrieben in unserer Gemeindezeitung, wie das bei ihm war. Ich denke, die meisten wissen das auch ein bisschen. Er hat nach langer Zeit des Kämpfens und des Ringens entschlossen, ich gehe diesen Weg. Und dann haben wir gesagt, warum ewig warten? Es gehört einfach dazu. Wir taufen ihn am selben Abend noch in Südtirol. Ja, war einfach schön. Genau, aber die Taufe setzt Glauben voraus, und zwar eigenen Glauben. Da ist es auch nicht hilfreich, dass jemand anders für das Kind glaubt und sagt, ja, ich glaube für dich. Ich muss es für mich persönlich annehmen. Habe ich jetzt nicht mehr die Zeit, dann noch weiter darauf einzugehen. Und Taufe ist ein Schritt zum Segen. Da könnte ich jetzt auch noch eine Bibelarbeit dazu machen, lasse ich auch bleiben. Wir finden im Neuen Testament mal eine Gruppe von Menschen, die haben gesagt, Mensch, uns fehlt noch irgendwas. Das heißt, Paulus hat festgestellt, euch fehlt doch noch was. Und dann hat er sie gefragt, seid ihr überhaupt getauft? Und haben gesagt, wie und so. Und dann hat er sie getauft. Und dann hat Gottes Segen angefangen zu fließen und hat sie mit seinem Heiligen Geist nochmal auf eine besondere Art und Weise ausgestattet. Und das ist einfach was, wo ich euch immer wieder Mut machen möchte. Erwartet einfach, dass Gott noch mehr für euch hat. Dass das, was ihr jetzt habt, nicht alles ist. Wenn du schon getauft bist, dann bitt Gott einfach darum, dass er seinen Segen in dir freisetzt. Wenn du noch nicht getauft bist, ist ein guter Schritt anzufangen zu sagen, ich möchte noch einen Ticken mehr, ich möchte Gott noch mehr nachfolgen, ich möchte einfach ganze Sachen machen. Und deswegen, Taufe ist ein Schritt zum Segen. Und deswegen haben wir uns überlegt, es wird so langsam wieder wärmer. Wir wollen im Juni, würden wir das anbieten, eine Taufe zu machen. Also wer sich taufen lassen möchte, meldet euch einfach bei mir, beim Alex, beim Thomas, wie auch immer. Und dann würden wir entweder am 1. oder am 2. Juni-Sonntag, da schauen wir dann einfach, wie es am besten passt bei den Leuten, die sich taufen lassen wollen, eine Taufe machen. Ich bin mal so mutig zu sagen, am Surfsee, in Ulm wird ab und zu in der Blau getauft. Die ist deutlich kälter als der Surfsee. Von daher kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau, also wenn du dich taufen lassen möchtest, melde dich einfach und dann werden wir das einrichten. An der Stelle bete ich einfach und dann sage ich euch noch ein bisschen was zu dem Abendmahl, was noch uns bevorsteht. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Angebot machst, dass du mit uns einen Bund schließen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du uns retten möchtest, so wie du das Volk Israel damals gerettet hast. Und ich danke dir, Herr, dass wir dieses Angebot so deutlich jetzt vor Augen haben, indem wir das Abendmahl feiern. Und ich möchte dich einfach bitten darum, Herr, dass wirklich jeder, der jetzt hier da ist, das wirklich verstanden hat. Dass es nicht darum geht, dass wir irgendwelche Leistungen bringen müssen, dass es nicht darum geht, dass wir dich irgendwie bestechen müssten, sondern dass du uns dieses Heil, dieses ewige Leben einfach schenken möchtest aus Gnade. Und ich danke dir, Herr, dass das Abendmahl so ein deutliches Zeichen dafür ist, dass wir dieses Angebot annehmen dürfen, dass das Abendmahl davon spricht, dass du dein Kostbarstes für uns gegeben hast, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir deswegen frei sein dürfen. Und so möchte ich dich jetzt einfach bitten, Herr, dass jeder von uns diesen Schritt einfach getan hat oder tut, dass wir zu dir kommen, dass wir neues Leben in dir anfangen und dass wir ewiges Leben von dir geschenkt bekommen. Und dass wir mit diesem Abendmahl, was wir jetzt feiern, diesen Bund besiegeln und dir eine Antwort darauf geben. Amen.